rund um den Brustring.
Der Podcast
rund um den VfB Stuttgart.
Hallo, hier ist Roberto Hilbert.
Hallo, hier ist Peter Reichert.
Hier ist Herbert Tasky. Viel Spaß im Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 242. Und wir sind hier nur zu zweit heute. Nämlich begrüße ich ganz herzlich den Yannick. Hi.
Servus, guten Abend, Lennart.
Und wir haben dafür über ein sehr schönes Spiel zu sprechen, Yannick, finde ich. Wir haben diesmal keinen Gast eingeladen. Ich war die Woche krank, war ein bisschen kurzfristig. Ihr könnt ja mal schreiben, wie das ist, ob ihr nach so einem Spiel gerne auch Dortmund-Fan hier gehabt hättet. Wir haben heute auf jeden Fall keinen, aber ich glaube, wir haben auch genügend Spaß zu zweit mit diesem Spiel. Denn, Yannick, der VfB gewinnt 2-1 bei Borussia Dortmund. Ich glaube, das ist ein Ergebnis, mit dem wir beide nicht unbedingt gerechnet haben, auch in der aktuellen Phase jetzt nach den letzten Spielen, oder?
Nee, auf gar keinen Fall, zumal ja dann auch die Dortmunder ihren Trainer gewechselt haben. Ja. Und bekanntermaßen gibt's ja dann auch immer diesen, nicht immer, wie wir jetzt gesehen haben, aber meistens dann doch diesen Neutrainer-Effekt. Und ja, Dortmund ist immer noch eine Hausnummer, auch wenn sie sportlich aktuell nicht so gut dastehen. Ist immer noch eine Mannschaft, meiner Meinung nach, die eine gewisse Qualität in sich trägt. Und deswegen, ja, ich war ja in Dortmund. Und es war wunderbar.
Sehr schön. Kannst du gleich nochmal berichten? Darüber reden wir heute. Außerdem befassen wir uns gleich kurz mit dem dunkelroten Tisch. Und wir blicken natürlich darauf, wie die Tabelle jetzt nach 21 Spielen aussieht. Schauen auf den nächsten Gegner, gegen den der VfB am Samstag spielt. Genau, und blicken wie immer auch auf unsere anderen VfB-Mannschaften und auf die Leihspieler. Aber Yannick, zunächst mal, vermisst du die englischen Wochen schon? Oder fandst du es mal schön, dass man mal eine Woche lang sich nicht mit einem Spiel beschäftigen muss, sondern einfach nur mal sich auf das Spiel am Wochenende freuen kann?
Tatsächlich, da ich ja auch beim ein oder anderen Spiel unter der Woche auswärts mit dabei war in der Champions League, gerade zuletzt auch Bratislava, dann den Pokal gehabt. Gut, ich habe es ja nicht weit ins Stadion hier von mir aus, aber ja, man ist dann doch mal auch tatsächlich ganz froh, wenn man mal so ein bisschen zumindest unter der Woche fußballfrei hat und dann auch mal sich anderen Dingen widmen kann, die so dann auch vielleicht im Alltag liegen geblieben sind. Und dementsprechend, ja, mal auch ganz nett.
Ja, finde ich auch. Also ich meine, selbst wenn ich keinen Podcast vorbereiten und nachbereiten würde und keinen Blogartikel dazu schreiben würde, man ist ja dran trotzdem nervös an dem Tag und weiß, okay, heute Abend entweder ins Stadion oder vor den Fernseher. Wenn man einfach mal sich die 5 Tage mal machen lassen kann in Bad Cannstatt. Das ist auch mal ganz schön. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mit 2 aktuellen Themen rein. Es ist nicht so wahnsinnig viel passiert, außer dass Alex Werle 50 geworden ist. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Die DFL hat neue Spieltermine bekannt gegeben. Wir spielen am Samstag, den 8.3. um 15.30 Uhr in Kiel. Das ist, glaube ich, eine vernünftige Anschlusszeit für ein Spiel in Kiel. Am Sonntag, dem 16.3. um 19.30 Uhr spielen wir zu Hause gegen Bayer Leverkusen und dann schließlich das Spiel des aktuell Tabellendritten gegen den Tabellenfünften. Mal schauen, was das dann am 29. März ist. 18.30 Uhr auswärts bei Eintracht Frankfurt, Flutlicht. Ja, doch, dürfte noch flutlich sein Ende März. Das wird auch, denke ich, ein schönes Topspiel an diesem Samstag. Genau, und das andere Thema, über das wir sprechen wollen, ist der dunkelrote Tisch. Der fand statt am 6. Februar, also 2 Tage nach dem Pokalspiel gegen Augsburg und 2 Tage vor dem Spiel in Dortmund. Und an diesem dunkelroten Tisch, der im Stadion stattfand, in der Mechatronik-Lounge, haben sich vorgestellt sowohl die 3 Kandidaten fürs Präsidentenamt beim VfB, also Pierre-Henrik Steiger, Dietmar Allgeier und ich habe es vorhin noch geschaut, wie heißt der dritte? Jochen Haas, genau. Die haben sich vorgestellt und außerdem haben sich die 5 Kandidaten für das Präsidium vorgestellt. Zähle ich nochmal alle auf, die habe ich nämlich auch gerade nicht parat, aber ihr kennt die Namen. Ich habe nicht alles nochmal nachschauen können, ich war wie gesagt am Wochenende krank, bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe mir zumindest mal die Vorstellung der 3 Präsidentenkandidaten angeschaut, das Rest hole ich natürlich noch nach, dann können wir vielleicht auch generell in den nächsten Wochen nochmal ausführlicher sprechen. Aber Yannick, erstmal, du hast es ja auch so ein bisschen mitverfolgt, diese Veranstaltung. Wie war denn dein Eindruck erstmal von der Veranstaltung an sich? Weil das war ja auch in der Vergangenheit diese Formate. Früher hieß es VfB im Dialog, dann hieß es Dunkelroter Tisch. Die waren ja auch mal so, fand ich von der Qualität her. Wie fandst du es diesmal und was war so dein Eindruck von den drei Präsidentschaftskandidaten?
Also so von der Qualität her fand ich es eigentlich in Ordnung. Ich habe es über YouTube, über den Livestream geguckt und habe es dann hier bei mir über ein Smart TV dann auf den Fernseher projizieren können. Das war okay. Also da gab es jetzt zumindest bei mir keine Wackler, keine Aussetzer. War also jetzt mal von der technischen Seite aus wirklich gut gemacht. Ansonsten, ja, also die Fragen waren teilweise sehr interessant, aber da hat ja der VfB keinen Einfluss drauf. Das war dann schon auch manchmal spannend, so zu hören, was so die Leute wissen wollen von den Präsidentschaftskandidaten. Und ja, und um zu diesen zu kommen, ich muss sagen, fangen wir mal an in der Reihenfolge, wie sie gesprochen haben. Ich glaube, Steiger war der Erste, der gesprochen hat. Es wurde ja im Vorfeld ausgelost. Und da muss ich sagen, der hat auch für mich so ein bisschen den souveränsten, also ist jetzt meine exklusive Meinung,
Ja, klar, aber
da
darum
müsst
geht's
ihr
ja. Ja,
drüber streiten, aber er hat auf mich einen sehr souveränen, ruhigen Eindruck gemacht, auch wie er so gesprochen hat, wirklich auch seinen Aktienplan, den er da hat, er möchte ja dafür sorgen oder plant dann auch, wenn er Präsident ist, dass es die Möglichkeit gibt, hatten wir hier im Podcast auch schon besprochen, dass man auf B-Aktien quasi kaufen kann. Das fand ich eigentlich doch sehr, sehr nett und souverän erklärt von ihm. Bei Herrn Allgeier muss ich sagen, da merkt man, der ist erfahren.
Ja, fand ich auch.
Das ist ein
Ja.
Politiker, das ist halt ein Politiker, das darf man nicht vergessen. Was mir da so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass er sich so ein bisschen mit den aktuellen Erfolgen so gerühmt hat.
Ja.
Inwieweit er jetzt darauf Einfluss hat, er hat sicherlich nochmal, man muss ihm auch dankbar dafür sein, dass er da dann eingesprungen ist oder das dann auch so interimsweise jetzt gemacht hat. Aber ja, ich fand das ein bisschen komisch, dass er da so selbst dann immer so auf die Erfolge hingewiesen hat.
Hat ja Klaus
Und
Vogt auch gerne gemacht, ne? Zweimal
ja,
aufgestiegen und
genau.
zweimal Klassenerhalt bei ihm, ja.
Richtig, richtig. Inwieweit er da jetzt seinen Einfluss hatte, darüber kann man sicherlich auch sprechen, aber naja, das ist mir halt aufgefallen und kam bei mir jetzt nicht ganz so gut an. Und dann, ja. Herr Haas, ich habe lustigerweise mit einem Fanclub Kumpel von mir geschrieben während der Übertragung und wir haben dann nur so festgestellt, Herr Haas war der lauteste von den dreien, also so und in Anführungszeichen, also man hat schon gemerkt, wenn man auch so ihn auf Instagram verfolgt hat, der geht so ein bisschen, ja, Draufgänger ist vielleicht das falsche Wort, aber er spricht die Dinge schon sehr deutlich auch an, was seine Ziele sind. Hat sehr lange darüber referiert, was er für ein erfolgreicher Banker war und was er für Erfolge auch hatte. Das ist ja auch alles gut, das ist ja auch alles in Ordnung, sei ihm auch vergönnt, auch dass er jetzt Privatier ist. Aber schon auf Instagram ist mir das so ein bisschen auch, ja, au sauer aufgestoßen, will ich es mal. Ohne ihn da jetzt zu sehr persönlich anzugreifen. Ich kenne den Herrn nicht persönlich,
Ja, was ist
aber
dein Eindruck als Mitglied? Na.
genauso wie er sich einfach präsentiert, das war halt auffällig im Vergleich zu den beiden anderen Kandidaten. Er war schon sehr laut, sehr offensiv und ja, das, also wenn man mich jetzt fragen würde, hat Herr Steiger für mich, weil ich finde, ein Präsident muss auch ein bisschen souverän und auch ruhig bleiben. Er darf auch mal emotional sein, keine Frage, aber in diesem direkten Dreiervergleich hat für mich Herr Steiger eigentlich so die beste Rolle eingenommen.
Ja. Ich meine, das Format ist natürlich, also ich finde es gut, dass die Leute sich kurz halten müssen, weil niemand will sich einen halbstündigen Dialog anhören. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ich glaube, Pierre-Henrik Steiger hat sich ein bisschen mit diesem Aktien, dieser
Verhaspelt
Aktiengeschichte,
so ein bisschen,
ja,
ne?
so ein bisschen verzettelt, weil dann kamen sehr viele Nachfragen dazu und dann ging es darum, ja, kann ich mal eine Schmuckaktie machen und kann ich auch
Ja,
weiterverkaufen? Und was ist
ja.
denn derjenige, der Aktie hat, darf der dann auch auf die Hauptversammlung? Was sind dann 230.000 oder 260.000 Leute auf einer Hauptversammlung? Denke ich mir so, ja, also wenn du über das Thema diskutieren willst, dann musst du diese Fragen natürlich klären. ist aber für mich, und er hat ja ein ausführliches Positionspapier oder ausführliches Maßnahmenpapier aufgeschrieben, der Herr Steiger, ist das für mich jetzt nicht das Wichtigste, was ein Präsident angehen muss. Das ist nice to have, wenn du sowas machst, ja, also ist eine nette Idee, anstatt dass du noch irgendeinen Investor suchst, der dann auch wieder sich irgendwo einmischt in die Vereinspolitik, sag ich mal, oder sonst irgendwie, keine Ahnung, anstatt dass du einen internen Investor hast, dass du halt das an die Mitglieder verkaufst und die 15 Millionen oder was da jetzt noch bei rumkäme, halt von den Mitgliedern irgendwie oder von so und so viel 1000 Mitgliedern einziehst, ist halt an sich eine nette Idee. Ich glaube, es hätte ihm gut getan, wenn er sich nicht auf dieses Thema so spezialisiert hätte in dieser Vorstellung, sondern ein bisschen breiteren Rundumschlag gemacht hätte.
Ich glaube, das war halt auch von seinen Themen mit das Prägnanteste.
Ja, ja, klar.
Also das sticht halt hervor und ja. Ich glaube, du hast ja auch an den Reaktionen der Zuschauer und Zuschauerinnen bei dieser Veranstaltung gemerkt, dass es einfach auf offene Ohren stößt, dass die Leute da schon, glaube ich, auch ein Stück weit Bock drauf haben. Ich finde es auch eine nette Idee, ehrlicherweise, wenn man das gut umsetzt, warum nicht? Wir müssen ja auch davon ausgehen, das hat er ja auch erklärt, damit kannst du ja nicht handeln an der Börse.
Nee, genau.
Das ist jetzt einfach wirklich für dich so eine, es hat einen ideellen Wert letztendlich dann
auch. Genau, und du kannst halt ein bisschen, du hast halt sozusagen Zugang zu dieser Hauptversammlung. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe mir mal so ein paar Hauptversammlungsprotokolle aus dem Handelsregister runtergeladen. Das ist jetzt auch nicht so spannend, also abgesehen davon, dass es öffentliche Protokolle von diesen Hauptversammlungen gibt, das ist jetzt auch nicht so spannend. Also da wird dann halt abgestimmt, wer in den Vorstand kommt, und im Falle halt von dem Porsche-Einstieg, ob es halt eine Kapitalerhöhung gibt. Ja, und da wird dann meistens halt, also viel mehr machen die auf diesen Hauptversammlungen nicht. Das ist keine Mitgliederversammlung. Aber gut, ja, du wolltest noch was sagen, glaube ich, dazu.
Ja, genau, also das hatte Steiger ja auch dann gesagt. Man muss sich ja auch im Klaren sein, wenn das kommen sollte. Klar, man darf an so einer Hauptversammlung teilnehmen, aber es werden niemals 200.000 Leute da erscheinen teilnehmen. Also wenn du dir mal so Hauptversammlungen von, von irgendwelchen Aktienkonzernen anguckst, da sind ja so Kleinstaktionäre in der Regel gar nicht am Start. Also,
ja, und genau, und man hat ja dann trotzdem nur 3,5%. Selbst wenn alle da wären, hätten zusammen nur 3,5% Stimmrecht. Und das
Richtig.
Ist natürlich, also das ist halt was anderes als eine Mitgliederversammlung, das darf man, glaube ich, nicht verwechseln.
Aber ich finde, das hat er auch gut erklärt. Er hat gesagt, das ist auch so in diese ideelle Richtung gegangen. Einfach so ein Stück VfB zu haben, finde ich eine nette Idee. Wie gesagt, gibt es ja beim BVB schon seit Jahren. Passenderweise heute zur Folge, da können ja auch die Fans und Mitglieder sich Aktien kaufen. Und ja. Von daher, nette Idee und wie gesagt, hat er, finde ich, in Teilen sehr gut rübergebracht. Da gebe ich dir recht, er hat sich dann so ein bisschen zu sehr auf dieses Thema fokussiert, sodass andere Themen auf der Strecke geblieben sind. Aber ja, das ist halt sein Steckenpferd letztendlich auch.
Ja. Zum Allgäuer fällt mir ein, dass er so ein bisschen Wahlkampf gemacht hat nach dem Motto, sie kennen mich, so wie Merkel damals, wenn das war, weil ich glaube, bei der vorvorletzten Wahl, sie kennen mich. Und was mir aufgefallen ist bei ihm, dass er ganz groß dieses Thema war, naja, ich kann das ja eigentlich nicht zeitlich vereinbaren, jetzt kann ich es plötzlich doch. Und dann hieß es, ja, ich kann das, weil wir diesen Geschäftsführer einführen. Und jetzt sagte er, ich kann das, weil ich gesehen habe, wie viel Arbeit das ist und das kriege ich schon hin, auch mit, weil wenn man ja heutzutage auch nicht überall mehr vor Ort sein muss, sondern halt auch irgendwie an zwei, also ne, halt digitale Sitzung teilnehmen kann. Und dann frage ich mich bei ihm so ein bisschen, also ich finde, er macht das bisher super, da stimme ich ihm zu, er hat Ruhe reingebracht. Da frage ich mich nur langsam, auf welche Argumentation er sich da konzentrieren möchte. Ob das geht, weil man halt noch eine Stelle schafft, die vielleicht sowieso notwendig ist, ja. Nur die Frage, welche Kompetenzen die dann hat, oder ob man es schafft, ob man es auch ohne die Stelle schaffen würde, indem man einfach gleichzeitig bei Zoom, Teams und was weiß ich, Skype eingeloggt ist und außerdem noch im Landratsamt ist. Ich weiß nicht. Also es hat mich, also dieser Zeitaspekt, abgesehen davon, dass ich es einfach schwierig finde, einen aktiven Politiker in dem Amt zu haben beim VfB, auch wenn wir das schon in der Vergangenheit hatten, das ist so das, was mich trotz seiner sonst guten Bilanz halt stört bei ihm einfach, dass er das nicht glatt sieht. Beim Jochen Haas, das war das, was ich jetzt noch zuletzt gehört hatte, ja, er kennt sich mit Finanzen aus und er hat Zeit. Das waren so die Sachen, die bei mir so hängen geblieben sind. Das ist sicherlich nicht das Schlechteste. Aber da, ich sag mal, da wurden auch nicht die Fragen gestellt, die mich so furchtbar interessiert haben. Wir müssen, glaube ich, denen auch noch mal ein paar Fragen schicken, den Kandidaten. Weil gerade so Sachen wie Aufsichtsratsvorsitz oder auch wie groß muss der Aufsichtsrat eigentlich sein, braucht Mercedes und Porsche jeweils zwei Vertreter oder wird es nicht vielleicht auch einer tun? Und brauchen wir wirklich 12 Leute oder 11 Leute im Aufsichtsrat oder würden es auch 8 tun? Das sind so Themen, die mich noch interessieren. Naja. Hast du auch noch was von den Präsidiumskandidaten? Ich habe auch nochmal nachgeschaut, weil ich will hier natürlich nicht aus dieser Folge rausgehen oder die Namen zu nennen. Also es ist Andreas Krupp, der natürlich erneut kandidiert. Außer Michael Reichel, Bernadette Martini, Berti Suck und Stefan Jung. Hast du von denen auch noch was mitbekommen?
Beim Berti Suck habe ich tatsächlich dann danach ausgeschaltet, weil sein Vortrag war irgendwie sehr, sehr intensiv, sehr ausführlich. Da hätte ich mir vielleicht auch gewünscht, dass er es ein bisschen kompakter hält. Ich muss sagen, den Herrn Krupp finde ich jetzt auch nicht unsympathisch bisher, was ich von ihm so gesehen habe. Der wirkt auch sehr dynamisch und auch wirklich so sehr engagiert und möchte, glaube ich, auch wirklich was bewegen. Berti Suck ist so für mich gefühlt ein Urgestein, den gibt es irgendwie schon immer beim VfB. Also seitdem ich mich mit dieser Thematik auseinandersetze, ist dieser Name Dr. Bertram Suck, Zeit muss sein, ist dann, und er ist auch nicht unsympathisch. Ich hatte mal das Vergnügen, mit ihm bei so einer Versammlung zu sprechen. Der ist wirklich sehr, sehr nett, sehr eloquent, sehr bodenständig. Also so einen Eindruck hat er damals vermittelt. Und ja, ich denke, mit ihm ist man da auch gut aufgehoben, hat ja auch so eine gewisse Erfahrung jetzt auch, ist VfBler durch und durch. Und das tut sicherlich dann auch der ganzen Geschichte gut. Zu den anderen Kandidaten kann ich tatsächlich nicht so viel sagen. Da habe ich mir bisher nur die Lebensläufe oder diese Vorstellungstexte angeguckt. Muss ich vielleicht auch nochmal nachholen. Als kleine Hausaufgabe an mich, dass ich mir deren Beiträge auch nochmal ansehe. Und ansonsten, Lennart, du hast es ja gesagt, können wir ja vielleicht auch in die Richtung noch ein paar Fragen stellen, wenn wir was wissen wollen, etc. pp.
Ja, genau, werden wir auf jeden Fall machen und wir werden uns vielleicht auch nochmal dann die kommenden Folgen nochmal ausführlicher damit beschäftigen, wenn ich auch ein bisschen mehr Zeit zur Vorbereitung habe. Die sind ja noch bei ein paar Formaten, die sind, glaube ich, noch im Kalaluna in Schorndorf, aber nur zwei Kandidaten, weil der Jochen Haas nicht kann. Finde ich auch ein bisschen komisch, dass die dann nur zwei einladen, aber gut. Also informiert euch auf jeden Fall. Es ist nicht nur wichtig, also es ist auf jeden Fall wichtig, am 23. Februar wählen zu gehen, das sei schon an dieser Stelle schon mal gesagt. Aber natürlich ist es jetzt im VfB-Kontext auch wichtig, dass ihr am 22. März in die Schleierhalle kommt und da über Präsidenten, Präsidium und natürlich auch den Vereinsbeirat abstimmt, wo die Kandidatinnen und Kandidaten erst noch vorgestellt werden, ist, glaube ich, Ende Februar. Gut, ich meine, ansonsten muss ich, also was ich eine Sache wollte ich nur sagen, das finde ich richtig gut, dass das jetzt gemacht wurde für die Wahl selber. Es wird zuerst der Präsident gewählt und dann das Präsidium. Das finde ich schon mal gut, weil das stärkt meiner Meinung nach die Position des Präsidenten, wenn der als erster feststeht sozusagen und dann die Leute sich ein bisschen daran orientieren, wer Präsident ist, wenn sie die Präsidiumsmitglieder wählen. Das finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Genau. Und was ihr natürlich noch wissen solltet, ist, dass es Präsidium und Präsident diesmal für 5 Jahre gewählt werden, der Vereinsbeirat nur für 4, sodass man dann nicht in 4 Jahren schon wieder, nach Ende der Amtszeit schon wieder eine Superwahl im V hätte, weil das hat, glaube ich, keiner Lust. Gut. Fällt dir noch was ein zu dem dunkelroten Tisch?
Ich glaube, das Wichtigste ist gesagt. Du hast es gerade auch noch mal mit der richtigen Botschaft versehen. Nehmt euer Recht wahr, geht hin, wählt. Nicht nur den Bundestag, sondern auch beim VfB. Ganz, ganz wichtig, um eben diesen demokratischen Prozess auch weiter vorantreiben zu können.
Genau. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir gleich zum Spiel kommen, noch kurz unser Werbeblock. Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das über Patreon tun mit einem kleinen monatlichen Beitrag. Wenn ihr neu einsteigt bei uns bei Patreon, dann kriegt ihr ein Starterpaket vom Erik zugeschickt. Und wenn ihr uns mit $10 im Monat unterstützt wie der Daniel, dann werdet ihr wie der Daniel in jeder Folge genannt. Genauso auch der Marc und der unterstrich Zylinder, die uns mit $5 im Monat unterstützen. Und stellvertretend für alle $2 Unterstützer nennen wir heute den 12.mann.vfb. Ihr könnt uns auch bei PayPal unterstützen, wie und wann und wie häufig ihr wollt. Und da vielen Dank an Niklas aus Minnesota, der uns eine Spende hat zukommen lassen per PayPal. Das geht einfach mal so. Das freut uns sehr. Vielen Dank, Niklas. Und das hilft natürlich, um den Laden hier am Laufen zu halten, um mit beispielsweise hier mal so einen neuen Mikrofonarm zu besorgen, weil der ist eben vor der Aufnahme fast auseinandergekracht. Also solche Sachen, dafür setzen wir das ein, ansonsten sparen wir es an. Alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de/support. So, und dann beginnen wir jetzt mit dem Auswärtsspiel in Dortmund. Und natürlich gucken wir als allererstes wie immer auf die Aufstellung. Yannick, das war schon so ein bisschen das letzte Aufgebot, was wir da hingestellt haben. Also wir hatten verschiedene Leute, die krank waren. Wir haben lange um Enzo Mio gezittert nach dem Foul im Pokal-Halbfinale. Er konnte am Ende doch spielen. Die Viererkette links Mittelstädt, dann Hendricks links innen, Chabot rechts innen, rechts Stergiou, weil ich glaube auch Wagnermann krank war noch an dem Tag. Nee, der war zumindest angeschlagen. Ja. Ja, genau. Also er kam in der 70. aber er war die Woche angeschlagen gewesen. Stiller und Karaso auf der Doppelsechs, Führig links. Mio hinter Undav und rechts Leveling. Ich habe es gerade gesagt, wir waren hatten ein bisschen Personalprobleme. Die Aufstellung war ja dann doch gar nicht so schlecht, oder? Nur die Bank war ein bisschen
also
dünne vielleicht.
Ich wollte es gerade schon sagen, also so schlecht ist die Aufstellung jetzt auch nicht. Klar, Mio, das war so die Personalie, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen im Vorfeld hatte, weil er halt einfach ja wichtig ist für das Offensivspiel und eben für die besonderen Momente dann da ist. Aber ansonsten war das dann doch eine sehr, sehr ordentliche Aufstellung, muss ich sagen. Hendricks dann auch wieder in der Innenverteidigung mit Chabot, die machen das auch recht ordentlich, die zwei. Und Mittelstädt zuletzt ja auch gut in Form, Führig, das hat dann doch für mich auf jeden Fall gepasst.
Ja, also ich muss sagen, Hendricks beeindruckt mich ja wirklich, ne? Also ich weiß noch, wie der kam und gesagt wurde, ja, das ist irgendwie so links hinten Backup für Mittelstädt. Der hat ja auch lange nicht gespielt, man hat ihn kaum gesehen. Ja, und jetzt ersetzt er Mittelstädt oder in der Rotation dann, wenn er in englischen Wochen hat ihn ersetzt. Und jetzt spielen die sogar nebeneinander. Und Hendricks rutscht dann auch noch, also kann zwischen links außen und Innenverteidigung variieren. Und für so einen Gegner, ich meine, klar, Dortmund quasi Lieblingsgegner, aber nichtsdestotrotz, und auch schon im Pokal war das ja durchaus nicht ohne. Das war ja schon ein wichtiges Spiel. Augsburg natürlich nicht ganz die Qualität wie Dortmund oder andere. Aber ich muss sagen, Ramon Hendricks, wo dann auch viele, mit denen ich gesprochen habe, nach seiner Verpflichtung, gesagt haben, naja, das ist halt einer, das ist halt ein Backup sein für die Bank, für die Kaderbreite. Da muss ich echt sagen, da bin ich echt beeindruckt. Der knallt sich richtig rein. Und ist wieder so ein Spieler, von dem du es irgendwie nicht erwartest, irgendwie wie Rouault, wie Mittelstädt. Wo du denkst, ja, okay, ganz nett, ne, ist schöne Kadererweiterung und dann wird der Tritt plötzlich doch in so einer wichtigen Phase zu einer tragenden Säule. Also muss ich echt sagen, Chapeau. Und nicht Chabot.
Chabot.
Ja, genau. Ja, ich hoffe, wir kommen heute um dieses Vorspiel herum. Ich fürchte, es wird nichts.
Ja, es wird schwer.
Ja, gut. Sebastian Hoeneß hat nach dem Spiel gesagt, einen offenen Schlagabtausch konnten wir uns nicht leisten, weil wir zum einen jetzt anstrengende Wochen hinter uns hatten und zum anderen wir keinen Passenschirm hatten, was Niko Kovac jetzt mit seiner Mannschaft anstellen würde. Deswegen war der VfB, und wir reden ja gleich noch ein bisschen detaillierter über die erste Halbzeit, deswegen war der VfB sehr zurückhaltend und nicht so offensiv. Man konnte das beispielsweise also auch daran sehen, dass Alex Nübel nicht wie üblich den Fuß auf den Ball gestellt hat und gewartet hat, bis ihn jemand anläuft. Dieser ganz krasse, flache, bisschen risikobehaftete, flache Aufbau blieb auch aus. Wie fandst du die Herangehensweise?
In der ersten Hälfte hatte ich halt so ein bisschen den Eindruck, klar, Dortmund, das hast du gemerkt, die wollen was zeigen, die müssen auch was zeigen. Das war ihm ja eigentlich auch schon im Vorfeld klar, mit neuem Trainer zu Hause vor eigenem Publikum. Da musst du als Borussia Dortmund und aktuell Tabellenplatz 11, da musst du was zeigen. Und so gesehen war die Herangehensweise jetzt, wenn man es im Nachgang betrachtet, ja genau die richtige, weil du ihnen so letztendlich den Schneid abgekauft hast. In der ersten Hälfte hatte ich allerdings wirklich so ein bisschen die Sorge, oh je, wie lange hält das die Mannschaft durch? Weil du hast eben gemerkt, die Dortmunder bauen offensiv sukzessive immer mehr Druck auf. Aber die Abschlüsse von ihnen waren dann halt, die waren halt nix. Und ihre Chancen haben sie halt einfach nicht gut genutzt. Aber trotzdem hast du ja im Spiel immer die Sorge, weil auch wenn die aktuell Platz 11 sind, die haben genug Spieler, die letztendlich eine gewisse Qualität auf den Platz bringen. Das ist einfach so. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Und da habe ich ein bisschen so die Sorge gehabt, okay, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, wie lange hält das jetzt die Mannschaft aus? Und was passiert, wenn hier jetzt das 1-0 fällt für Dortmund? Dann haben wir ja auch schon oft erlebt, dann kriegen solche Spiele eben eine Eigendynamik. Und ich glaube, wäre das auch passiert in der ersten Hälfte, ja, wieder 5 Euro ins Phrasenschwein, dann wäre das vielleicht dann auch anders gelaufen letztendlich. Aber man hat schon auch gemerkt, die Mannschaft hat Bock zu verteidigen, um mal was Positives rauszunehmen. Allen voran Jeff Chabot, der wirklich in jeden Zweikampf da auch reingegangen ist, der sowieso der Mann des Spiels war letztendlich in meinen Augen. Und ja, und eben dann von dir nochmal gelobt, zurechtgelobten Hendricks, da hast du auch gemerkt, okay, die sind gut eingestellt heute und versuchen es in Dortmund dann so schwer wie möglich zu machen. Aber wie gesagt, als Fan im Gästeblock hatte ich halt so in der ersten Hälfte immer diese Angst, okay, was kann passieren?
Ja, ja, das, ich denke, das ist das, was man gut sagen kann. Im Nachhinein ist man dann schlauer und weiß, dass es halt, geklappt hat. Aber ja, es muss halt gut gehen und ich glaube, das gehört aber auch zum Spiel, dass man dazu sagen muss, das gehört einfach auch eine gewisse Portion Glück einfach auch dazu. Moment. Ach, pardon, wenn ihr mich jetzt husten hört, bin auch nicht wieder ganz genesen. Dass da einfach auch eine gewisse Portion Glück einfach dazu gehört da auch. Aber das muss ja auch mal sein, dass wir einfach mal Glück haben in so einem Spiel und dass das Glück auch mal auf unsere Seite fällt. Benzemaini hatte da eine Doppelchance, also es ging schon auch offensiv für die Dortmunder ganz gut los. Mittelstädt blockt die dann und dann schießt er vorbei und dann sah Emre Can nach 17 Minuten für ein taktisches Foul an unter für Mittelfeld schon die gelbe Karte und das war schon eine Belastung für Dortmund, oder?
Ja, das hast du schon gemerkt, weil ich glaube, Can war ja als eingesetzt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mhm. Ich gucke gerade hier nochmal parallel. Ja, genau, er war Innenverteidiger und hatte somit eben die Aufgabe, dann auch so ein bisschen mit Undav sich zu beschäftigen, aber natürlich dann auch so von hinten heraus dann eben auch die Zweikämpfe zu führen. Und ja, das hast du gemerkt auch an seiner Reaktion. Da hat er sich geärgert und durchs Stadion, das war ganz witzig, ich habe so dann in dem Moment auf die Haupttribüne geguckt von Dortmund, da haben einige nur so eine Abwinkbewegung gemacht. Also ich glaube, Emre Can ist bei den Dortmundern ja aktuell auch nicht so heiß gehandelt. Und deswegen, ja, das war ganz amüsant aus Stuttgarter Sicht, das so zu beobachten dann auch. Also das waren dann eben so diese Kleinigkeiten dann. Diese frühe gelbe Karte ist eine davon.
Ja, und gleichzeitig hatte der VfB ja nach 18 Minuten fast schon einen Torschrei auf den Lippen. Chabot stand bei seinem Kopfball allerdings im Abseits. Und da, finde ich, zeigt sich so ein bisschen dieses, was dann hinterher als passive Kontrolle irgendwie bezeichnet wurde. Wir waren nicht so offensiv, aber wir hatten das Spiel trotzdem im Griff und hatten dann trotzdem diese Chancen, auch wenn es jetzt abseits war, aber nichtsdestotrotz, auch wenn Dortmund da sehr dominiert hat, sind wir dabei nicht auseinandergefallen, sondern haben die einfach nur sehr gut vom Tor ferngehalten. Und, aber gleichzeitig Dortmund halt mit 60-70% Ballbesitz, das fand ich schon krass, war schon eher ungewöhnlich für den VfB. Und dann kommen wir zur 37. Minute und vielleicht kannst du die mal kurz aus Stadionsicht zu beschreiben, wie das war, als Undav den Fehlpass von natürlich Waldemar Anton abgemacht.
Also zunächst einmal war ich total verblüfft über diesen Fehlpass von Waldemar Anton. Also dass du als Innenverteidiger echt so einen Ball spielst. Ja, wirklich. Also Das war ja schon sehr grotesk. Ich weiß gar nicht, was da. Er wollte, glaube ich, zurück zu Kobel spielen und der Ball war einfach zu kurz gespielt.
Ja, er war auch ein bisschen unter Druck, glaube ich, von der Seitenlinie da.
Ja. Genau, Mio, da hat ja dann später auch Kovac gemeint, das sei so ein bisschen auch, hätte man auch als Foul werten können. Genauso habe ich es tatsächlich auch gesehen, weil ich dann eigentlich dachte, okay, der Schiri pfeift jetzt eh gleich ab. Aber dann hat er es eben nicht abgepfiffen und hat dann auch so die Geste gemacht, weiter geht's. Und im Nachgang, wenn man die Bilder sieht, noch kurz zu der Szene, kann man das auch aus meiner Sicht so laufen lassen. Klar, aus Dortmunder Sicht kann man auch einen Foul ziehen, aber so typische 50-50-Entscheidung. Und dann, ja klar, dann sagst du natürlich, dann schreist du innerlich und natürlich auch äußerlich, sagst, Dennis, Junge, mach irgendwas. Er hat, ja, und dann ist eben genau dieser Faktor Zeit das große Problem. Er hat eben zu viel Zeit, will ihn dann irgendwie vorbeilegen an Kobel, sieht dann aber nicht, dass Emre Can kommt. Der macht es dann natürlich auch mit all seiner Erfahrung ganz gut, aber ja, es war mein erster Moment, also wo die Szene dann vorbei war, war so mein erster Ausspruch, das war sie. Das war die Chance, die du vielleicht gebraucht hättest, auch in ihrer Entstehung, um hier wirklich den Dortmundern gleich mal so einen, ja, kleinen Tiefschlag zu verpassen dann auch. Na. Weil wenn so ein Ding dann eben reingeht, dann das macht ja dann auch was mit dir als in dem Fall Dortmunder Mannschaft. Ja. Und das war eben so in dem Moment dann das Thema und ja, die Form von Undaf, dass die aktuell nicht stimmt. So leid, wie es mir tut. Wir mögen ihn alle, wir lieben ihn alle.
Naja, gegen Augsburg hat er noch ein Tor gemacht.
Ja, ja, genau. Aber war er auch selber sehr kritisch mit sich. Mhm. Also mir fehlt gerade ein bisschen bei ihm so dieses Spielerische, diese Bindung zum Spiel. Die hat mir auch in Dortmund so ein bisschen gefehlt von ihm. Aber er ist trotzdem natürlich enorm wichtig für die Mannschaft. Brauchen wir ja nicht drüber sprechen. Und wie gesagt, jeder Spieler hat auch mal so eine kleine Leistungsdelle, sage ich mal. Und wir hoffen jetzt einfach, dass er da schnell wieder rauskommt und dann wieder konstant gut seine Leistungen abrufen kann.
Ja, ja. Also ich denke auch, wenn er trotzdem trifft gegen Augsburg, dann kann es, wie gesagt, so schlimm nicht sein. Aber ich weiß schon, was du meinst. Er hat auch in den drei Spielen davor, wirkt er sehr
teilnahmslos
beim Spiel, genau, nicht, womit ich ihm jetzt nicht unterstellen will, dass er keinen Bock hatte, sondern einfach war nicht so eingebunden. Und das war natürlich in dem Spiel auch schwierig, weil wir da generell nicht viel Aktion hatten. Wir hatten 4 Torschüsse plus das Eigentor. Also waren einfach jetzt schwere Spiele und ich bin mal gespannt, wie es jetzt gegen Wolfsburg wird, ob das jetzt und mit einer vollen Trainingswoche, ob das jetzt alles wieder besser wird. Auch gegen Mannschaften, die uns nicht so dominieren, wie das der BVB in der ersten Halbzeit getan hat. Dann war Halbzeit schon. Und ich hatte das Gefühl, selbst okay, mit dem 0-0 kann ich leben, wir können abpfeifen gerne, weil ich halt wirklich nicht, damit ich nicht einen Sieg auf meinem Tippschein hatte, habe ich natürlich nicht getippt, aber ich hatte den nicht auf dem Schirm, dass wir das Spiel gewinnen könnten. Deswegen war ich mit dem 0-0 zur Pause eigentlich zufrieden. Wie ging es dir denn?
Ja, ich war eigentlich auch mit dem Ergebnis zufrieden, habe mich aber immer noch so ein bisschen über diese Chance geärgert, weil weil ich mir halt gesagt habe, ja, da hättest du den Dortmundern jetzt richtig schön, die wären dann halt mit sehr viel Druck in die Pause gegangen.
Und es wäre auch direkt Konter, also gegen den Lauf vom Spiel gewesen, in der ersten Halbzeit,
genau,
noch mehr als in der zweiten.
Genau, richtig, eben genau dieses psychologische Ding wäre es gewesen. Ich glaube dann, wir haben es dann in der zweiten Hälfte gesehen, dann hättest du auch das Stadion wirklich komplett zum Schweigen erstmal gebracht und ja, die Dortmunder einfach in diese Situation so richtig noch mehr unter Druck setzen können letztendlich. Und ja, aber andererseits, klar, habe ich mir auch gesagt, okay, 0-0 in Dortmund, ich kann auch hier mit einem Punkt leben. Das war eh so mein Wunschergebnis vor dem Spiel. Wenn wir einen Punkt holen in Dortmund mit dem neuen Trainer, dann ist das okay. Und ja, so war das dann eben. Ich war nur gespannt, wie jetzt die Dortmunder aus der Kabine kommen. Und was vielleicht Niko Kovac, der ja auch ein sehr erfahrener Trainer mittlerweile ist, was der so seiner Mannschaft mit auf den Weg gibt. Das ist ja dann auch immer interessant zu sehen, was der Gegner dann macht.
Ja, auf jeden Fall. Ja, dann gehen wir nochmal in die zweite Halbzeit direkt rein. Adeyemi verzieht aus Spitzenwinkel in der 49. Minute und das hast du ja vorhin angesprochen, also die Chancenverwertung von den Dortmundern, die ist ja so schlimm wie bei uns in der Hinrunde teilweise. Ja, es ist Wahnsinn. Also, wir kommen auch später
Also.
noch zu dieser Chance, die Nübel vereitelt. Also, Wahnsinn. Und das, obwohl sie Serhou Guirassy haben. Aber auch der war ja wieder komplett abgemeldet. Wir reden ja gleich noch über Jeff Chabot. Offensiv, aber auch defensiv. In der Champions League, das haben wir denn jetzt gesehen, da trifft er. Da hat er, glaube ich, jetzt 10 Tore in 9 Spielen. Also entweder sind die Gegner in der Champions League einfach schlechter als in der Bundesliga, was, glaube ich, nur teilweise zutrifft. Oder die spielen einfach, ich weiß nicht, was es ist. Also der hat zwar in der Bundesliga auch 9 Tore, aber halt in 18 Spielen. Und hat auch da wieder, gut, im Hinspiel hat er 1 Tor gemacht, das war aber egal. Und da hast du halt kaum was von ihm gesehen, außer dass er sich hat fallen lassen. Ja, also hat mich echt überrascht, dass uns da Serhou Guirassy kein eingeschenkt hat. Dann kommen wir zur 50. Minute. Der VfB kontert, führig mit einer Flanke von rechts. Und man muss dazu sagen, der VfB spielte natürlich dann auf den Gästeblock, der mit 8000 Leuten gut gefüllt war. Das ist ja das ist die 5%. Ich weiß nicht, war noch mehr? Hast du noch mehr VfB-Fans außerhalb dieses Gästebereichs gesehen, wie das ja manchmal der Fall ist? Oder?
Vereinzelt tatsächlich. Also so auf dieser linken Tribüne saßen, so, die konntest du aber an einer Hand abzählen. Ich glaube, da sitzen auch viele Dauerkarteninhaber vom BVB.
Ja.
Ich glaube, rechts neben dem Gästeblock waren ein paar VfBler, weil das ja auch in Dortmund ist es eh sehr,
auf der
sehr
Nord
komisch
dann,
mit der mit der Fantrennung dann auch, also die gibt's irgendwie nicht gefühlt. Und ja, also letztendlich, du sagst es, die 8000 eben im Gästeblock selber und vereinzelt ringsherum hast du dann auch durchaus ein paar VfBler gesehen.
Ja, und der Gästeblock nimmt ja auch ungefähr die Hälfte oder fast die Hälfte der Nordtribüne ein, wie auch immer, auf jeden Fall. Die Flanke kommt rein und wer anders als Waldemar Anton schiebt den Ball ins eigene Netz. Hast du im Gästeblock sofort erkannt, dass es Anton war, der das Eigentor gemacht hat?
Ich habe es tatsächlich nicht erkannt, habe es dann aber auf meine Smartwatch bekommen als so Push-Meldung vom Kicker und habe es dann erstmal schön in die Runde geschrien. Das war der Anton Eigentor und alle haben gelacht ringsherum um mich herum und ja, das ist kurios. Das sind eben diese Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Er wurde ja auch in diesem Spiel wirklich konsequent vom Gästeblock ausgepfiffen. Also das
hat
man
ich auch
wohl
krass.
Auch, habe ich.
Ja, man hat es im Fernsehen gehört.
Man hat es wohl auch sehr deutlich gehört. Und das hat mich tatsächlich so ein bisschen überrascht, mit welcher Intensität er da tatsächlich noch ausgepfiffen wurde, quasi jetzt in seinem eigenen neuen Heimstadion.
Ja.
Aber ja, ist natürlich ein Stück weit vielleicht jetzt auch Genugtuung. Ich persönlich habe nicht gepfiffen. Für mich ist die Sache mit Waldemar Anton abgehakt.
Ah.
Ist natürlich, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich da jetzt nichts empfinde dabei, dass er ausgerechnet uns quasi in diesem Spiel auf die Siegerstraße geführt hat mit seiner Aktion, die natürlich, wenn man sie mal objektiv betrachtet, sehr unglücklich ist.
Ja,
er muss da hingehen, er versucht den Ball zu klären, macht eben den Fehler, dass er nicht noch einen Schritt nach vorne geht, weil dann wäre der Ball wahrscheinlich wirklich in Seiten ausgegangen oder vielleicht an Pfosten. So ist es natürlich dann eine ganz nette Geschichte aus VfB-Sicht. Der Gästeblock ist natürlich sehr sauber eskaliert, kann man sagen.
Mm.
Und man hat gemerkt, okay, jetzt kann hier vielleicht wirklich was gehen, weil jetzt hat eben Dortmund wirklich diesen Druck. Und du hast es auch an den Reaktionen im Stadion außerhalb des Gästeblocks gemerkt. Das war wirklich dann für einen Moment still. Das, was ich vorhin erwähnt hatte. Das ist, glaube ich, in so einem stimmungsvollen Stadion wie in Dortmund auch sehr, sehr wichtig, wenn du da als Gegner stehen willst.
Ja, auf jeden Fall. Also das war, glaube ich, das Beste, was uns passieren konnte bis dahin, weil wir hatten ja auch sonst keine Chancen, außer halt diesem verunglückten Ding von UNDAF. Und ja, ich meine, ich fand es halt im Fernsehen sehr lustig, wie Anton saß dann da so und irgendwer wollte ihm noch aufhalten, da hat er seinen Arm noch so weggezogen und wie er guckte, ja, dieser Blick, ich meine, klar, Spieler, die Eigentor schießen, die gucken immer irgendwie komisch und betröppelt, wie immer, aber Anton wusste halt einfach in dem Moment, als er dann da aufstand und dann hat er so ein sarkastisches Lächeln irgendwie, so ein Gesichtsausdruck und er wusste halt genau, na toll.
Ja,
Prost Mahlzeit, ausgerechnet ich, ausgerechnet gegen den VfB, das kriege ich so lange jetzt aufs Brot. Also der wusste schon genau, was
ihn
bedeutet,
erwartet, ja,
was,
klar.
ja, und auch was das bedeutet und diese ganze Geschichte dahinter. Es war so, wieso, warum ausgerechnet muss ich dir noch dieses Eigentor machen? Es war ein bisschen lustig, diesen Gesichtsausdruck zu sehen. Ich meine, klar, kann passieren. Für uns ist es halt gut, weil ich weiß nicht, ob wir auch sonst noch zu einem weiteren Tor gekommen wären, erstmal außer dem Chabot-Ding. Aber das war das, was ich meinte. Manchmal muss in so Spielen auch mal das Glück auf unsere Seite fallen und dazu gehört eben, dass die Dortmunder ihre Chancen nicht nutzen und dazu gehört, dass dann halt so ein Ball ins eigene Tor geht. Ja, und ansonsten hat es der VfB ja eigentlich auch gut gemacht. Er kam halt einfach nur nicht viel vors Tor. Aber wenn, dann richtig. Dann kommen wir die 54. Minute. Nübel wird von Nübel räumt Carazo ab, kommt raus. Carazo konnte zum Glück weitermachen, das sah auch böse aus in der Szene. Und dann gab es gelbe Karten. Einmal für Ryerson wegen Meckerns nach 56 Minuten, das soll später noch relevant sein. Und für Adeyemi nach Foul und Stiller, der 60. Und man hat schon gemerkt, so ein bisschen, zumindest dann als ich im Real Life geschaut habe, Dortmund wurde schon. War genervt, die waren nervös. Ne? Also ich meine, Ryerson hat hier sowieso die ganze Zeit schon rumgemeckert und ich glaube auch gerade nach dem 2-0, nee, nach dem 1-0 hat er auch schon gemeckert und auch nach dem 2-0. Aber die wurden schon ein bisschen biestiger, oder? Nach dem Gegentor.
Genau das. Also das hast du auch auf jeden Fall gemerkt. Niko Kovac hat dann auch versucht, sie so ein bisschen anzutreiben. Aber klar, da kommen dann eben die Emotionen. Ryerson, habe ich mir sagen
Ach,
lassen, der
Rierson
spricht
heißt er,
mit
ne? Ja.
Ryerson, ja, ist ein Skandinavier, ich glaube ein
Ja,
Norweger,
stimmt.
wenn ich es
Ja,
richtig
du hast
weiß.
recht, Rierson, ja.
Und der Kollege ist ja wohl auch ein sehr emotionaler Typ und das hast du eben dann auch gemerkt. Ne? Adeyemi war zwar sehr aktiv, aber hat, wie ich finde, ist mal ganz aus Stuttgarter Sicht gesprochen, es ist grauenhaft gespielt. Den hätte ich nach 20
Ja.
Minuten schon runtergenommen, weil er wirklich keine seiner Aktionen gut zu Ende gebracht hat. Und ja, das hast du dann einfach gemerkt, dass in der Mannschaft, dass die eben gerade dieses große Problem haben, was wir auch hatten, dass dann so ein bisschen diese Widerstandsfähigkeit abhanden kommt, wenn es dann sportlich auch nicht läuft und im eigenen Stadion. Du merkst dann diese Unruhe dann auch von den Zuschauern her. Und das hat sich eben ganz klar auf die Mannschaft dann auch übertragen in dem Fall. Was
Ja.
natürlich für den VfB der große Vorteil war letztendlich.
Ja, naja. Ja, und wurde dann noch mehr zum Vorteil, nämlich in der 61. Minute, als Jeff Chabot zum 2-0 einschoss. Ecke, zweiter Anlauf, Leveling flankt rein und am langen Pfosten ist Chabot völlig frei. Knallt das Ding rein. Und was ich ganz schön fand, das konnte man natürlich im Stadion, also man konnte es sehen, aber nicht so festhalten. Dieses Foto, was der VfB hinterher auf seinen Kanälen gepostet hat, mit wo Chabot quasi in der Luft steht und Millot auf den Knien dahin rutscht und Undav dahinter steht und die Fäuste ballt. Also ist ikonisch, oder? Du hast wahrscheinlich auch schon gesehen mittlerweile.
Ich habe es schon gesehen, ich habe es mir auch schon runtergeladen
Ja.
tatsächlich. Spiele auch mit dem Gedanken, mir das tatsächlich so als Hintergrundbild zu machen, weil, wie du schon sagst, sehr ikonisches Bild. Jeder, der den Podcast regelmäßig hört, weiß, was ich von Jeff Chabot halte. So eigentlich mein heimlicher Lieblingsspieler, weil ich einfach diesen Typus mag, diesen rustikalen Zweikämpfer, der sich reinhaut, der eben auch genau gerade deswegen sehr wichtig ist für die Mannschaft, der dann auch mal ja Zeichen setzt, vielleicht nicht spielerisch immer die richtige Entscheidung trifft, wobei ich finde, das ist mittlerweile bei ihm auch besser geworden. Er
Ja, auf
probiert
jeden
jetzt auch
Fall.
mal diese lang öffnenden Bälle zu spielen. Aber das ist einfach ein Junge, auch so von seinem Mindset her gesehen. Der ist verdammt wichtig für die Mannschaft und ich finde das auch gut. Sebastian Hoeneß hat es schon mehrmals betont und jetzt eben nach dem Spiel umso mehr, was er eben für ein feiner Kerl auch ist. Und ja, ich mag ihn einfach. Also ich habe ihn auch schon persönlich beim Training erleben dürfen. Sehr, sehr netter Zeitgenosse und ich hoffe tatsächlich, dass er uns noch ein paar Jahre erhalten bleibt, weil er aktuell eben auch ein Faktor ist in der
Ja,
Mannschaft. Ganz klar.
auf jeden Fall. Ja. Ja, und ich finde es halt einfach schön, also dass er hinten den Laden fast komplett dicht gehalten hat, ist das eine. Aber dass er dann halt auch noch, und er hat ja schon ab und zu mal ein paar Chancen, dass er dann halt auch noch das Tor macht. Und das
Und
lässt
dann
sich
so ein
jetzt,
Ding, so ein
ja,
Volley, den
das
musst du ja auch
lässt.
erstmal so nehmen in der
Ja,
Situation.
ja,
So.
ja, ja. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, worauf dann hinterher der VAR noch gecheckt hat, weil
gab im Vorfeld, kamen wohl zwei Stuttgarter aus dem passiven
Ja,
Abseits.
genau. Ja, genau.
Es
Aber.
wurde dann aber so gewertet, dass es keine, also dass es eine neue Spielsituation
Genau.
dann entstanden ist, weil eben ein Dortmunder den Ball gespielt hat. Ich glaube, irgendwie
Ja,
so war die
genau. Und dann
Abstimmung.
kam der Ball nämlich zurück zu Leveling und
Genau.
der flankt ihn dann rein. Ja.
Genau.
Ja, genau.
Girassi, das ist doch dann auch die Szene, wo Girassi da versucht, was ja auch total grotesk ist, ins Dribbling zu gehen und dann den Ball verliert.
Ja,
Also
genau.
das ist ja wirklich auch,
Also.
in der Szene hat sich Dortmund dann halt auch so ein bisschen selber geschlagen, muss man sagen,
Ja,
ehrlicherweise.
ja. Und gleichzeitig der VfB, das muss man auch mal sagen, das haben wir nicht häufig diese Saison gesagt, eiskalt. Also da wirklich
Hellwach,
aus
ja, Hellwach,
hellwach und
absolut.
eiskalt und dann diese Chancen zu nutzen, weil du weißt, du kriegst an dem Tag nicht viele. Vielleicht war das dann
Genau.
auch so, vielleicht waren dann die Sinne nochmal eher geschärft, weil sie wussten, sie kriegen an dem Tag nicht so viele Chancen wie sonst, weil die Spielweise es einfach nicht hergibt. Ja, du machst ja keinen Sturmlauf aufs Tor von Gregor Kobel, und den musst du halt entsprechend deine Angriffe schlauer ausspielen. Ich weiß es nicht. Ich meine, es wäre auch schön, wenn sie es sonst machen würden, aber wie auch immer. Aber Dortmund war natürlich noch nicht geschlagen. In der 68. Minute schießt Gittens. Nübel lenkt den so im, der wischt den noch so irgendwie an die Latte mit dem Arm. Der Ball prallt zurück und das fand ich auch wirklich stark von Hendricks. Der schmeißt sich in den Ball und köpft den in Seiten aus, wird dabei noch von Guirassy gefoult, deswegen gab es dann, glaube ich, sogar Freistoß statt Abstoß. Aber auch da hat man wieder ordentlich Glück, oder?
Ja, absolut, absolut. Also das muss man ja auch mal erwähnen. Und das brauchst du vielleicht auch, wenn du in Dortmund spielst letztendlich. Dieses
Ja.
Spielglück, was du dann dir aber auch so ein Stück weit erkämpfst und dann auch erzwingst. Und man hat einfach gemerkt, du spielst gegen eine Mannschaft, die mit sich selber so nicht im Reinen ist. Den Eindruck haben die Dortmunder auf mich gemacht. Da ist eine gewisse Qualität vorhanden, ja, aber eben nicht das, was man sonst von Borussia Dortmund gewohnt ist letztendlich. Und da bin ich wirklich sehr auch gespannt, jetzt mal rein objektiv betrachtet, wie sich das weiterentwickelt. Sie haben ja jetzt unter der Woche in der Champions League wieder geliefert. Aber in der Szene, klar, aus VfB-Sicht hast du natürlich auch ein Stück weit dann dieses Glück dann auch, was du eben letztendlich dann auch brauchst. Und ja, super Aktion dann auch letztendlich
Auch
von
von
Nübel und
Nübel.
Hendricks. Ja,
Ja.
also den musst du ja auch erstmal so letztendlich an die Latte lenken und Hendricks in der Situation eben auch hellwach, was wir gerade in der Offensive auch gelobt haben. Auch in der Defensive war der VfB an diesem Tag einfach diesen Tick hellwacher wie
Na.
Dortmund
Ja.
und hat es verdammt schwer gemacht auch.
Ja. Vielleicht haben die ja den Plan, sich einfach über den Champions League Sieg zu qualifizieren für die Champions League. Und scheißen jetzt auf die Liga, wer weiß. Gut, in der 70. Minute wechselt dann der VfB das erste Mal. Es waren wieder relativ später Wechsel, fand ich. Normalerweise wechseln wir in der 60. Minute das erste Mal unabhängig vom Spielstand. Normalerweise, ich meine, gut, wenn du 2-0 führst in Dortmund, dann und läuft es ja eigentlich, musst du nicht wechseln. Demirovic kam rein für Undav und Wagnumann für Führig. Und das Schöne ist ja, dass wir es nicht wieder schon jede Auswechslung, jede Aufstellung mit Hinblick aufs nächste Spiel schon wieder betrachten müssen. Also dann kann man sagen, okay, Undav war jetzt auch nicht einfach an dem Tag, nicht so viel. Demirovic hat dann die Chance bekommen, Wagnumann für Führig, fand ich auch okay. Beim VfB ging auch weiterhin nicht so wahnsinnig viel nach vorne. Aber mit einer 2-0-Führung im Rücken ist natürlich auch leichter zu spielen, als wenn, wie du sagst, in der ersten Halbzeit es 0-0 steht und du weißt nicht, okay, geht dieser Ansatz gut oder nicht. Bei Dortmund kam Bayer für Adeyemi. Mit Bayer aus Bayer werde ich irgendwie auch nicht schlau. Also der hat ja auch ein paar Tore schon geschossen. Aber also warum sie ihn geholt haben, erschließt sich mir nicht so wirklich. Das hat
Ja,
also
es
für mich.
ist ein hochveranlagter Junge in
Ja.
meinen Augen, der aber vielleicht, ja, das ist jetzt wieder so ein bisschen sehr besserwisserisch, aber vielleicht hätte er noch mal ein Jahr in Hoffenheim bleiben sollen. Vielleicht
Oder
war
zum richtigen Verein
dieses,
gehen, ja.
hat natürlich jetzt auch damit zu kämpfen mit der Situation in
Naja, klar.
Dortmund. Du siehst es ja auch, ein Brandt, ein Can, das sind ja auch erfahrene Spieler, die kommen damit auch nicht klar. Und für so einen Jungen ist es dann eben schon sehr, sehr schwer. Aber ich finde ihn wirklich, also auch hier wieder ganz objektiv und sachlich betrachtet, ein toller Kicker. Ist ja auch erst, glaube ich, 19, 20 Jahre jung. Also der, wenn er in seiner Entwicklung die nächsten Schritte macht, dann wird er auch mal irgendwann so richtig explodieren, weil das Zeug dazu hat er, die Anlagen, gute Dynamik, auch einen sauberen Abschluss, aber leidet halt aktuell auch unter der Situation so ein bisschen, die in Dortmund aktuell dann auch herrscht.
Ja, kennen wir auch bei jungen Spielern. Beim VfB kam Yannick Keitel für Millot in der 77. rein. Und was mir dazu einfällt, außer dass Millot das Spiel unbeschadet überstanden hat, ist, dass ich es gut finde, dass wir Yannick Keitel jetzt auch einfach mal in so einem Spiel ohne Bedenken reinwerfen können in der 77. Minute, um da abzusichern hinten. Hätte ich nach der Hinrunde auch nicht gedacht. Aber der ist einfach nur ein solider Backup fürs zentrale Mittelfeld mittlerweile geworden.
Genau, also er macht seine Aufgaben, die er machen soll, gut. Wenn er reinkommt, spielt er das solide runter und hat sich mittlerweile auch gut eingefügt in dieses Team. Und dementsprechend freut es mich für ihn persönlich, dass er dann in so einem Spiel, in so einem Stadion dann auch noch einen Einsatz kriegt.
Ja, auf jeden Fall. Kommen wir in die 81. Minute, da kriegt der BVB eine Ecke. Das hat nur der VfB nicht so richtig mitbekommen. Brandt führt die Ecke kurz aus, kriegt den Ball zurück und dann geht er in den Strafraum und zieht ihn irgendwie aus spitzem Winkel quer durch alle Verteidigerbeine und an Alex Nübel vorbei rein. Das war wieder so ein bisschen in einem sonst sehr konzentrierten Spiel unsere Abwehrschludrigkeit, oder? Also ich will jetzt nicht über diesen Sieg groß beschweren, aber das war so ein bisschen wieder, da hast du schon wieder gesehen, warum wir so viele Gegentore haben, fand ich. Das war so eine typische Szene, weil das ist so, also so klassisch wie irgendwie das Tor von Rüdiger gegen Real, so Sachen, das kannst du eigentlich verhindern, wenn du bei der Sache bist, oder? Wie fandst du das, hast du das 2:1 gesehen von Brandt?
Das kann man definitiv besser wegverteidigen. Da hat der VfB einfach auch in dieser Situation geschlafen. Die Dortmunder haben schneller geschalten, haben das dann auch durchaus clever gemacht. Schöner Abschluss von Brandt, wo dann auch Nübel aus meiner Sicht nicht mehr viel machen kann, weil auch so ein bisschen seine Sicht, glaube ich, verdeckt
ist.
Ja,
da waren ja 20 Beine dazwischen gefühlt.
Richtig, also das ist wirklich ein fieser Ball für einen Torwart, dann so flach in die lange Ecke, also richtig eklig. Aber ja, das ist eben genau dieses Problem, diese kleinen Konzentrationsschwächen, die Mannschaft dann manchmal noch an den Tag legt. Und die werden dann halt vom Gegner dann durchaus auch mal eiskalt ausgenutzt. Es ist jetzt nicht mehr zu sehr ins Gewicht gefallen, ja, aber das ist natürlich schon auch was. Dann natürlich wieder Standard, Stichwort Standardverteidigung.
Stimmt, ja.
Das ist weiterhin eine Schwäche, die sich so ein bisschen durchzieht. Die zwar, finde ich, in Teilen besser geworden ist, aber immer noch nicht ganz weg ist aus der Mannschaft.
Und ich meine, dann hat Dortmund halt, also wir machen es immer über Dortmund lustig, aber die Mannschaft hat natürlich auf dem Papier zumindest eine gewisse Qualität, die sie halt nur zu häufig nicht abruft, ansonsten würden sie nicht auf Platz 11 stehen oder wo die jetzt sind.
Das muss man immer sehen, ja.
Und dann ist natürlich, also dann können die sowas halt auch, ja, wo Augsburg sich dann wahrscheinlich dabei Knoten in die Beine spielt selber, macht Dortmund halt das Tor. Dann wechselte der BVB noch dreimal, Svensson kam rein für Benzebaini, Reina für Kroos, Duranville wird wahrscheinlich ausgesprochen, für Gittens. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das sind jetzt nicht die Einwechslungen, wo ich das große Zittern bekommen habe. Svensson, gut, Neuzugang kann man jetzt vielleicht leicht einschätzen, aber auch Reina und Duranville, also das habe ich jetzt nicht gedacht, oh, jetzt kommt die große Schlussoffensive. Wie fandst du es?
Man hat im Vorfeld ja auch gehört, dass Dortmund auch so ein bisschen die ein oder andere Problematik in der Kaderbreite hat und auch, glaube ich, den ein oder anderen Verletzten noch zu beklagen hatte. Ja, also wenn man es auch hier wieder, wenn man es mit dem BVB vergleicht von vor ein paar Jahren, waren das Namen, wo du als Gegner sagst, okay, aber wo du natürlich auch nie wissen kannst, ob jetzt so ein Neuzugang plötzlich explodiert und gleich mal sich gut einfindet, weil diese Angst hatte ich eben. Gio Reyna, der kam in der 85. Minute. Das war so ein Wechsel, wo ich gedacht habe, oh, der hat uns schon mal richtig wehgetan bei diesem legendären 3-3. Das ist auch ein Spieler, der nochmal so einen Akzent setzen kann. Aber ja, man merkt einfach, ich glaube, die Dortmunder haben auch so ein bisschen ein Problem mit ihrer Kaderbreite, um so wirklich ganz, ganz weit oben mitzuspielen. Wenn man es jetzt so vergleicht mit dem FC Bayern oder anderen Top-Mannschaften, die da oben stehen, Bayern 04 Leverkusen, wenn du siehst, was die teilweise von der Bank dann bringen und Dortmund dann eben eher mit so jungen, unbekannten Spielern daherkommt. Ja, schwierig. Also ich war mal ganz froh, als der Jamie Gittens runter war, weil das ist so ein Spieler, wo ich auch brutale Angst habe, wo du auch gemerkt hast, Der geht ja mit einer Dynamik da rein und hat einen Abschluss wirklich. Da bin ich mal gespannt, ob den Dortmund noch mal für eine Saison halten kann. Ich glaube eher nicht, weil da werden einige Angebote, glaube ich, bei Herrn Watzke, Herrn Kehl auf dem Tisch liegen für den Jungen. Ja. Also
und durchaus wahrscheinlich auch aus England, weil ist er Engländer, oder?
Das ist ein Engländer, ja, genau. Ja. Also von daher, ja, da gebe ich dir recht, aber die Angst im Stadion war trotzdem da. Ja. Es stand 1-2, das Momentum hat sich dann wieder so ein bisschen zugunsten der Dortmunder gedreht. Du hast dann auch gemerkt, das Stadion geht nochmal so in die letzte finale Stimmungsphase rein, ist ja auch ganz klar. Was mir aber auch aufgefallen ist, viele sind schon vor dem 1-2 gegangen, also gerade auf den umliegenden Sitzplatztribünen. Aber ich glaube, ist eben auch so ein Phänomen, wie es bei uns im Stadion auch manchmal der Fall ist, dass es einfach Leute sind, die da sich dann sagen, okay, das Spiel ist gelaufen, ich gehe jetzt nach Hause, dass ich noch pünktlich zum Abendessen heimkomme. Das hast du halt auch einfach bei so einer Masse an Leuten, ganz klar.
Die müssen dann den Freistoß von Julian Brandt einfach mit Titanic-Musik unterlegt gucken, statt in echt. Gut, es passiert aber noch was. Woltemade kann für Leveling, das meine ich nicht, sondern in der 89. Minute sind Stiller und Rierson, diesmal richtig ausgesprochen, im Laufduell. Stiller hält Rierson fest von hinten. Rierson schlägt um sich, möchte ich mal nennen. Also will sich halt losmachen und schlägt halt um sich. So, es sehen beide gelb. Wir wissen, Rierson hatte vorher schon gelb wegen Meckerns gesehen, deswegen sieht Rierson gelb-rot. Stiller sieht gelb und wir hatten das ja schon bei der gelb-roten für Chabot in der Hinrunde, wo Chabot eigentlich nichts macht, außer irgendwie die Meinung zu geigen und der Schiedsrichter zeigt beiden Beteiligten einfach pauschal gelb und bei Chabot war es damals gelb-rot und bei Rierson jetzt auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, aus der Situation heraus finde ich diese Regel albern, einfach wenn irgendwo was ist, einfach beiden gelb zu zeigen, anstatt sich halt anzugucken, dafür hast du Assistenten, wer angefangen hat, hört sich ein bisschen kindisch an, aber also nur wenn ich irgendwie, wenn mich jemand festhält und ich den versuche, mich loszumachen, weil ich keinen Bock habe, da umklammert zu werden, dann beiden gelb zu zeigen, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben. So wie sich Rierson aber das ganze Spiel über echauffiert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, unterm Strich ist dann die gelb-rote verdient. Aber dieses, ich zeig einfach beiden. Sagen,
also das ist halt auch einfach dumm von ihm in der Situation. Ja. Das ist einfach, anstatt dass sich darauf konzentriert, den Ball sich zu schnappen
und der war ja komplett weg, weil der Stiller hat ihn ja fast niedergerungen. Also Stiller, die gelbe für Stiller, ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren.
Ja, um Gottes Willen, ja, klar. Aber dass er eben so schaut, dass der Freistoß schnell ausgeführt wird oder dass er den Ball bekommt und ihn dann selber ausführt, wie auch immer. Und du sagst es ja auch, er war einer der Spieler, der halt einfach auch aufgefallen ist und in dieser Situation, wenn man es genau anguckt, er schlägt halt auch so ein bisschen um sich. Ich weiß, was du meinst mit dem Festhalten, da gebe ich dir auch recht, ich finde das in Teilen auch albern. Vor allem, wenn der jetzt wirklich der Spieler dem anderen nur die Meinung geigt, wie es damals bei Chabot war. Ja. Aber bei Rierson war es halt schon so, aus meiner Sicht, der schlägt so ein bisschen um sich. Also der war ziemlich angepisst und hatte auch schon davor ein, zwei Szenen, wo der Schiri ihn auch, glaube ich, einmal zu sich holt und sagt, hey, beim nächsten Ding, also nochmal so eine letzte Ansprache an ihn richtet. Niko Kovac hat es ja dann auch so gesehen und hat gesagt, das darf ihm nicht passieren. Mhm. Also von daher, über die Regel, da muss man vielleicht auch nochmal drüber sprechen, klar, aber in der Szene und mit dem Hintergrund, den Rierson in dem Spiel hatte, kann man die durchaus auch vertreten, gelb-rote Karte.
Genau. Ja, ich glaube, das sind wir uns einig. Genau, dann noch der besagte Freistoß. Der war ja dann vor der Süd. Wie hast du die letzten Sekunden dieses Spiels und diesen Freistoß wahrgenommen von Brandt?
Ich habe bei diesem Freistoß nicht hingeguckt, weil ich habe gesehen, oh mein Gott, das ist eine verdammt gute Situation für die Dortmunder vor ihrer Kurve, vor der Süd. Den kann man schön reinlöffeln und wenn da einer irgendwie hochsteigt und den dann reindrückt, gerade so Gyrassi etc., dann ist das Ding halt drin. Und deswegen, ich habe mich so ein bisschen halb umgedreht und dann war halt die Freude aus Stuttgarter Sicht sehr, sehr groß und natürlich auch die Häme, als ich weiß nicht, was da in Julian Brandt vorging. Also was was, der ist im Original über den Schlappen gerutscht. Ich habe natürlich auch dieses Meme, was ja mittlerweile auch so ein bisschen viral gegangen ist mit der unterlegten Titanic-Musik, wo du dann natürlich schon schmunzeln musst, aber ja. Darf ihm halt natürlich so nicht passieren, dass der den da irgendwie gefühlt aufs Stadiondach auf die Süd bolzt. Das ist ja brutale Nummer. Und dann war für mich eigentlich mit dieser Szene das Spiel auch erledigt. Ja. Weil da hast du gesehen, okay, da kommt heute nichts mehr von Dortmund. Das hat mich so ein bisschen dann auch an unser Spiel gegen St. Pauli oder gegen Gladbach erinnert, wo du eigentlich gut im Spiel drin warst, der Gegner macht die Tore und du kommst einfach nicht mehr rein. Rennst so dagegen an, machst dann nur noch alles schlimmer gefühlt.
Ja, das ist ein guter Vergleich, finde ich. Und dann hieß es noch irgendwie am Ende Stenzel auf den Zaun, oder? Das habe ich nur irgendwie so im Podcast gesehen.
Ja, tatsächlich. Einige haben das dann gesungen, Stenzel auf den Zaun. Die Freude war natürlich riesig. Die Mannschaft hat sich auch ordentlich feiern lassen. Du hast auch gemerkt, die Stimmung war gigantisch. Jeder, der da war, hat sich einfach mega darüber gefreut, weil es halt immer noch auch ein gewisses Privileg ist, in Dortmund letztendlich was zu holen und dann auch noch zu gewinnen und mittlerweile so eine Art Angstgegner zu sein. Ja. Bei einer Mannschaft, die ja durchaus ihre Qualitäten immer noch auch hat und über Jahre hinweg eigentlich dem VfB entronnen war, also leistungstechnisch. Da hast du ja echt immer gedacht, okay, das ist ja auf Jahre hinweg, kommst du da nicht mehr hin. Und daran sieht man eben, was du schaffen kannst binnen kürzester Zeit. Und die Mannschaft hat sich das verdient. Die Mannschaft hatte von der ersten bis zur 90. Minute Bock auf Verteidigen, hat in jeder Situation richtig geschalten, war hellwach und hat einfach diese drei Punkte erkämpft. Anders kann man es nicht sagen. Und genau das ist ja auch das, was du als Fan dann sehen willst. Du willst, das ist ja immer so ein Irrglaube, du willst doch nicht immer die feinsten Passkombinationen etc. Nein, du willst sehen, dass die Jungs sich, ja, auf gut Deutsch gesagt, ihren Hintern aufreißen. Und genau das ist eben passiert an diesem Samstag.
Ja, und ich war einfach wirklich überrascht, dass wir dieses Spiel ziehen, weil das war so eine typische Situation, wo du sagst, ja, okay, bei uns wackelt es ein bisschen, Dortmund Dortmund mit dem Trainerwechsel, bei Dortmund wird jetzt ein anderer Wind. Nee, nichts. Vielleicht waren sie auch überfordert von der Situation, von dem Trainerwechsel. Vielleicht kann man auch in der Kürze das halt nicht so viel implementieren.
Ich glaube, das war mit eines der Hauptprobleme, dass Niko Kovac, glaube ich, nur 3 Tage oder so Zeit hatte, da mit der Mannschaft richtig zu arbeiten. Und dass sie sich halt einfach, zumindest in der Liga, gerade in so einem Strudel befinden, in so einem Abwärtsstrudel.
Und dann ist es vielleicht am Ende auch bei der Kaderplanung die Frage, ob es sinnvoll ist, einfach nur die besten, so Bayern-like, die gefährlichsten Spieler der Konkurrenz abzugrasen. Ja,
Da bräuchten wir jetzt einen Dortmunder, der uns das vielleicht mal beantworten kann.
Oh, das wäre Mislintat.
Oder es wäre Mislintat, der ja kurz zuvor entlassen wurde.
Stimmt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, aber ich glaube, die Diskussion wollen wir sie nicht aufmachen.
Nein, um Himmels Willen, bitte nicht. Nee. Also für alle, dass wir es auch erwähnt haben, Sven Mislintat ist nicht mehr beim BVB beschäftigt. Ja. Nach internen Querelen mit Sebastian Kehl.
Ja, genau. Aber ich finde, Dortmund haben wir jetzt durchgespielt, oder? Nächstes Level ist jetzt endlich mal gegen Leverkusen gewinnen, ey. Aber gut, da muss man, das haben wir auch letzte Woche erfahren.
Die stehen noch so auf meiner internen Liste. Also ich war da letzte Saison 2-mal im Pokal und in der Liga und 2-mal hast du in der gefühlt letzten Minute von denen nochmal eine auf den Sack gekriegt. Nee, also die sind jetzt mal fällig, wirklich. Also.
Ja, du bin ich völlig bei dir. Aber man hat ja dann letzte Woche im Pokal auch schon wieder gesehen, wie schwierig.
Brutale Qualität. Das ist halt einfach genau, nochmal geschwind den Vergleich zu Dortmund. Mhm. Da ist halt einfach die Kaderbreite brutal. Die bringen den Boniface von der Bank.
Ja, klar.
Und der entscheidet dann halt mal kurz das Spiel. Das ist dann halt eben genau diese Qualität und dann eben ein Trainer, der ja einfach auch gigantisch ist. Muss man ja auch anerkennen an der Stelle.
Ja. Gut, schauen wir nochmal, was unsere Hörerinnen und Hörer geschrieben haben. Der Poveretto schreibt auf Blue Sky, die 14 Stunden im Bus gut investiert und den VfB deutlich besser gesehen als der Kicker. Anton hat den Wechsel zum BVB noch nicht verinnerlicht. Der Chris schreibt, Angstgegner des BVB, bin sehr zufrieden. Der FW1893 sagt, es war ein enorm wichtiger Sieg, toll erkämpft, wir sind wieder da und haben Dortmund erstmal etwas distanziert. Da können wir gleich noch auf die Tabelle schauen. So kann wirklich noch etwas gehen. Wenn wir jetzt auch mehr trainieren und Spielzüge einstudieren können, Chabot, Bernd stark hinten, alles geklärt und danach das Tor, klasse. Und die Ringelgans auf Blue Sky schreibt, genau davon haben wir letzten Sommer noch viele VfB-Fans geträumt, durch ein Eigentor von Anton gegen Dortmund gewonnen. Also auch wenn die Saison nicht alle Träume in Erfüllung gehen, manche schon. Ja, also über das Tor von Anton haben wir jetzt schon ausführlich gesprochen. Und wie ich glaube, damit können wir auch gleich überleiten zur Lage jetzt nach dem 21. Spieltag. Es war, glaube ich, einfach ein super wichtiger Sieg für die Köpfe, also für die Tabelle sowieso, aber auch für diese ganze Stimmung, weil du hast diesen wackeligen Sieg im Pokal, da ist dann egal, Hauptsache weiter. Und jetzt hast du aber diesen Punkt geholt, scheißegal wie, du hast diese drei Punkte, diesen Sieg geholt, diese drei Punkte. Und das ist einfach in der aktuellen Situation, ist das ein Geschenk, finde ich, dieser Auswärtssieg in Dortmund. Weil du kriegst immer mehr Selbstvertrauen zusammen, du hast diese englischen Wochen jetzt erstmal abgeschlossen bis Anfang April. Du kannst das wieder richtig trainieren. Wir werden jetzt gegen Wolfsburg sehen, wie viel das wert ist. Letztes Mal, als wir richtig trainieren konnten, haben wir gegen Augsburg uns einen zusammengerumpelt. Du hast jetzt einfach die Chance, darauf aufzubauen. Und dass du da nicht nur einen Punkt holst, sondern drei, das ist echt ein Geschenk, muss ich sagen. Deswegen danke, Waldi, für das Geschenk. Gut, ich würde sagen, wir blicken mal jetzt auf die aktuelle Lage nach dem 21. Spieltag. Der VfB ist Tabellenfünfter, hat also wieder Anschluss nach oben gefunden. Leider hat Leipzig dann am Sonntag gegen St. Pauli gewonnen, deswegen konnten wir den vierten Platz nicht zurückerobern, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich glaube übrigens, dass wir am letzten Spieltag ein Endspiel in Leipzig haben werden um den Champions-League-Platz. Ich habe nochmal auf den Spielplan geschaut. Und wir spielen am 34. Spieltag in Leipzig und ich könnte mir vorstellen, dass es da um den letzten Champions-League-Platz geht. Mal schauen. 10 Siege jetzt, 5 Unentschieden, 6 Niederlagen, 39 zu 31 Tore und es geht jetzt weiter im Wochenrhythmus. Am Samstag spielen wir zu Hause gegen den VfL Wolfsburg, dann fahren wir sonntags nach Hoffenheim und dann steht Freitagabends der Südgipfel auf dem Spielplan, der den Namen auch wieder verdient hat. Es geht am 28. Februar gegen die Bayern. Und wenn wir nochmal nach Wolfsburg schauen, die sind Tabellenneunter mit 30 Punkten, 8 Siege, 6 Unentschieden, 7 Niederlagen, 43 zu 35 Toren. Die haben die viertmeisten Tore der Liga geschossen. Das ist durchaus bemerkenswert. Nur Bayern, Leverkusen und Frankfurt hat mehr. VfB auf Platz 5 dementsprechend natürlich mit 39 Toren. Also das sind treffen zwei Mannschaften aufeinander, die wissen, wo das Tor steht. Wolfsburg hat die zweitwenigsten gewonnenen Zweikämpfe in der Liga, die wenigsten Flanken, ist vielleicht auch nochmal interessant, dass wir uns vielleicht auf den Aspekt weniger konzentrieren müssen. Hat die meisten gelben Karten gesehen, aber bei Fouls eher im Mittelfeld. Das heißt, auch das kann natürlich sein, dass die durchaus Fouls begehen, also dumme Fouls, im Gegensatz zu klugen Fouls, wo du keine gelbe Karte für siehst, sondern eher mal eine gelbe Karte zu viel sind und dann dadurch ein bisschen gehemmt sind. In dem Spiel, die haben auch ein paar Ausfälle. Maxi Arnold, schade, fällt leider aus. der hätte mit Sicherheit auch ein paar Pfiffe abbekommen am Samstag. Der ist verletzt, beziehungsweise, ne doch, ist verletzt, genau, Joachim Mähle ist gelb gesperrt. Außerdem sind also so ein paar Spieler, die, glaube ich, in der Hinrunde auf dem Platz standen. Grabara, der Torwart, ist verletzt. Lovro Meier ist verletzt. Metscher ist verletzt. Paredes ist verletzt, also da fallen einige aus. Sie haben es aber auch zwei neue Spieler geholt, einen aus Brentford, den anderen von Club Brügge, zwei Skandinavier, haben Salih Özcan wieder an BVB zurückgeben müssen, keine Ahnung, was der da jetzt macht. Und Riedle Baku ist nach Leipzig gegangen, hat mit Leipzig schon gegen uns verloren. Haben jetzt dreimal unentschieden gespielt, gegen Kiel, gegen Leverkusen und gegen Frankfurt, wobei, glaube ich, das Unentschieden gegen Kiel das ist, was sie am meisten ärgert. Und ihre besten Torschützen heißen Jonas Wind und Mohamed Amoura. Mit jeweils 8 Treffern, die beiden Namen kommen uns bekannt vor, weil das sind die beiden, die beim 2:2 in der Hinrunde, als wir verpfiffen wurden, auch getroffen haben. Und Thiago Thomas spielt natürlich noch da, der hat 6 Treffer, glaube ich. Janik, was ist deine Prognose für dieses Spiel? Was erwartest du jetzt vom Spiel gegen Wolfsburg am Samstagnachmittag?
Ja, das ist wirklich schwierig, weil ich die Wolfsburger nicht wirklich gut einschätzen kann. die waren eigentlich auf einem guten Weg. Ich hatte auch den Eindruck, Ralf Hasenhüttl hat es geschafft, der Mannschaft so ein bisschen seinen Fußball aufzudrücken. Jetzt haben sie zuletzt ein bisschen geschwächelt, haben da ja diese drei Unentschieden geholt, sind jetzt so ein bisschen auch unter Druck, um da eben noch in die europäischen Plätze vorzudringen. Haben, wie ich finde, mit Amura vorne einen der besten Stürmer in dieser aktuellen Saison. Also der ist wirklich richtig gut unterwegs gerade. Der ist vor allem verdammt schnell, ist, glaube ich, einer der schnellsten Spieler aktuell sogar in der Bundesliga mit 35,7 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Und der weiß natürlich auch, wo das Tor steht. Das ist ein richtig unangenehmer Gegenspieler, den da die VfB-Defensive am kommenden Samstag versuchen muss, in Zaum zu halten. Dass natürlich mit Maxi Arnold so ein bisschen die Führungsfigur fehlt, das spielt uns sicherlich auch in die Karten, weil er, glaube ich, immer noch sehr, sehr wichtig ist für die Mannschaft. Das ist so eine Truppe, die irgendwie zwischen Mittelfeld, biederem Mittelfeld und den internationalen Plätzen immer so hin und her schwenkt. An einem guten Tag, wenn sie wirklich einen guten Tag erwischen, auch trotz der Ausfälle, kann es ein schwieriges Spiel werden für den VfB, weil eben dann doch trotz der Ausfälle eine gewisse Qualität im Kader vorhanden ist. Auch zum Beispiel Patrick Wimmer ist so ein Kandidat, wo ich sage, da musst du auch immer aufpassen.
Ja.
Andererseits, wenn es der VfB schafft, sein Leistungsspektrum, was er aktuell an den Tag legt, wieder auch gerade vor eigenem Publikum auf den Platz zu bringen, dann sollte da eigentlich auch ein Dreier drin sein am Ende des Tages.
Ja,
aber also, ja, wie gesagt, die Spielanlage von Wolfsburg ist, glaube ich, nicht so wie die jetzt von Dortmund. Die sind, glaube ich, ein bisschen destruktiver, werden wahrscheinlich ähnlich wie wir in Dortmund aufgetreten sind, vielleicht auftreten. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass sie vielleicht erstmal sagen, okay, wir geben den Stuttgartern den Ball und versuchen dann eben über schnelle Umschaltspielzüge dann eben zum Erfolg zu kommen.
Tomasch,
genau, mit Amura, Tomasch, haben sie da ja auch, Patrick Wimmer ist auch so ein Kandidat, der das gut spielen kann aus meiner Sicht mit seiner Dynamik und mit seinem Spielspektrum und seinen Möglichkeiten, die er mitbringt. Spannende Ausgangslage, so ein bisschen eine Unbekannte in dieser Saison der VfL Wolfsburg. Ähnlich wie auch die Gladbacher vor unserer Partie, ich eingeschätzt habe. So, ja, hopp oder top, ne? Also das ist sehr, sehr schwer aus meiner Sicht, die Wolfsburger da richtig gut analysieren zu können. An einem guten Tag können die, glaube ich, auch jeden gefühlt schlagen. Und
die haben auch Leipzig 5-1 geschlagen, meine ich. Ja.
Genau, richtig. Haben gegen Bayern ein Riesenspiel gemacht auch. Ja. In der Hinrunde war das allerdings noch. Aber sonst, ja, eher
schwierig. Also es gilt, wie so häufig, wenn der VfB sein Spiel auf den Platz bringt, dann kann der eigentlich jeder Mannschaft in dieser Liga gefährlich werden. Also vielleicht mal außer mit Bayern und Leverkusen, das ist, da reicht manchmal auch ein sehr guter Tag nicht. Aber alle anderen sind schlagbar an einem guten Tag. Und ich hoffe einfach, dass man jetzt aus diesem Dortmund-Spiel Selbstvertrauen gezogen hat. Wenn man auch bei uns auf die Ausfälle blickt, Zagadou fällt noch aus. Elbilal, den habe ich schon wieder mit dem Ball jonglieren sehen irgendwo. Der macht wohl gute Fortschritte. Luca Reimann-Mont ist auch noch verletzt. Alter Kiel wird noch nicht reichen. Da ist wohl noch Flüssigkeit irgendwo, die noch weg muss. Hat Sebastian Hoeneß heute in der Pressekonferenz gesagt, Brünn Larsen ist noch krank. Der ist noch fraglich. Wollte mal, ist wieder fit. Undav ist fit, der war auch ein bisschen angeschlagen Anfang der Woche. Du hattest jetzt eine Woche zum Trainieren. Du hast nicht so wahnsinnig viele Ausfälle. Muss ein bisschen gucken, dass für die folgenden Spiele, wobei danach spielen wir in Hoffenheim, das rechne ich mir aktuell relativ einfach aus, aber das muss auch nichts heißen. Wagnumann, Mittelstädt und Stiller und Jeltsch haben alle vier gelbe Karten schon. Gut, es ist jetzt einfach die Zeit. Irgendwann bist du halt bei vier. Und dann hoffe ich, dass die nicht alle gleichzeitig ausfallen. Wobei ich auch ehrlich gesagt sagen muss, also der gravierendster Ausfall wäre hier Stiller für mich, weil wenn du dann Alter Kiel wieder hast, dann kannst du auch Hendricks wieder auf links stellen für Mittelstädt. Und das ist dann immer nur ein Spiel, das ist ja keine rote Karte. Also der VfB muss sein Spiel auf den Platz bringen. Zu Hause, denke ich, gelingt das. Du darfst dich halt nicht so anstellen wie gegen Gladbach, weil den Vergleich fand ich gut. Wolfsburg ist für mich eine Mannschaft, die ähnlich drauf ist wie Gladbach. Du kannst sie schlagen, aber du darfst es halt nicht so einfach machen, wie wir es gegen Gladbach getan haben. Und schauen wir mal, wie das ausgeht, aber ich bin eigentlich recht zuversichtlich, dass die Mannschaft jetzt in der Lage ist, nach zwei Niederlagen, die wir in der Liga hatten, nur jetzt eine neue Serie zu starten. Und das wäre natürlich auch tabellarisch ein Big Point, weil die sind 5 Punkte hinter uns. Und das wäre natürlich stark, wenn wir die dann schlagen könnten. Gut, zweiter kleiner Werbeblock. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann lasst uns doch gerne eine Rezension da bei Apple Podcasts. Ihr könnt es auch bei Spotify bewerten. Ihr könnt auch Kommentare zu der Folge dort hinterlassen. Und wenn ihr uns bei YouTube hört oder seht, was man da halt sehen kann, dann aktiviert doch gerne die Glocke und lasst einen Daumen nach oben da. Dann finden auch andere VfB-Fans bei YouTube uns leichter. So, dann blicken wir nochmal auf die anderen VfB-Mannschaften und die Leihspieler des VfB. Die Frauen sind weiterhin in der Winterpause. Am 2. März geht es endlich weiter mit der Rückrunde. VfB-Frauen haben ja auch nochmal nachgelegt jetzt auf dem Transfermarkt. Also ich bin echt gespannt, wann der Aufstieg feststeht, weil so wie die momentan gespielt haben, so wie der Kader aussieht, ist das echt stark. Der VfB 2 hat auch gegen Schwarz-Gelb gewonnen und zwar überraschend gegen Dynamo Dresden, den Tabellenzweiten der dritten Liga, Laurin Ulrich mit seinem zweiten Saisontreffer und Samuele Di Benedetto. Mosanko, und das sogar noch in Unterzahl, weil Mosanko sah die rote Karte und ist jetzt für 2 Spiele gesperrt. Für Laurin Ulrich läuft also super, für Mosanko weniger. Schon starkes Statement, dieser 2-1-Sieg, oder Yannick, gegen Dynamo?
Ja, definitiv. Also, das ist eine Top-Mannschaft, die sind ja auch auf Aufstiegskurs.
Ja.
Hätte ich nicht damit gerechnet, das war dann auch noch so ein bisschen was ich im Gästeblock so ein bisschen immer noch verfolgt hatte, weil die haben ja um 14 Uhr gespielt und hat mich sehr gefreut, weil es natürlich auch für diese Mannschaft 3 ganz, ganz wichtige Punkte sind im Kampf gegen den Abstieg. Das ist eine sehr enge Kiste da in der dritten Liga und hast auch wirklich schon gemerkt, dass sie mit dem Niveau in der Liga zu kämpfen hatten, aber auch diese Mannschaft kann wirklich an einem guten Tag dann halt auch mal den Tabellenzweiten schlagen und das ist wirklich, also ich muss jetzt mal schauen, dass ich mal es schaffe, zu einem Spiel zu kommen, weil das sind ja auch wirklich sehr attraktive Gegner. Waren ja auch einige Dresdner am Start in Groß-Asbach und die haben auch ordentlich für Stimmung gesorgt. Das ist ja dann gefühlt auch eher ein Auswärtsspiel, wenn du gegen so einen Gegner spielst und das haben sie wirklich gut gemacht.
Ja, und ich meine, es wird ja schon deutlich, wie jung die Mannschaft ist, wenn die beiden Torschützen 2 Spieler aus dem eigenen NLZ sind, die aber auch beide schon Bundesliga-Minuten in Beinen haben. Du hast angesprochen, wichtiger Sieg für die zweite Mannschaft. Der VfB ist der 17. von 20 Mannschaften mit 24 Punkten, 6 Siege, 6 Unentschieden, 11 Niederlagen, 29-41 Toren. Und am Samstag spielt man in Ingolstadt, auch kein einfacher Gegner. 14 Uhr geht's da los. Die U19 gewann zunächst den zweiten Spieltag der Hauptrundenliga mit 3-2 gegen Wolfsburg. Emirhan Azikara traf, Lauri Penner traf und Elliot Buyupi traf. VfB damit also mit dem ersten Sieg in dieser Hauptrunde. Das ist jetzt Dritter mit 3 Punkten nach 2 Spielen. Also die Tabelle noch relativ wenig aussagekräftig. Und dann stand ja am Dienstag das 16. Finale in der Youth League oben auf der Waldau an. Janik, hast du eine Chance, das live oder im Stream zu gucken?
Ich konnte es leider nur über den Ticker verfolgen, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich auch noch arbeiten musste.
Ach, ja, ich komm.
leider Gottes, ja. Aber hat mich natürlich auch sehr, sehr gefreut für die Jungs, gegen so einen großen Gegner, da wirklich diesen dann auch in der absoluten Verlängerung, also in diesem Showdown niederzuringen. Toll, wirklich. Und waren ja doch auch einige VfBler am Start, so wie ich mitbekommen habe.
Ja, und also es waren, glaube ich, 3.000 oder 4.000 Leute oben auf der Waldau. Genau, 5-3 im Elfmeterschießen gewinnt der VfB am Ende gegen Liverpool. Elliot Buyupi und Efe Korkut brachten den VfB früh mit 2-0 in Führung. Auch Liverpool hat natürlich Ausnahmespieler in ihren Reihen in der U19, ansonsten würden die auch nicht in der Youth League da spielen. Gleich dann aus, noch vor der Halbzeit, dann eine zweite Halbzeit, in der beide Mannschaften sich nicht viel gegeben haben. Und dann ging es direkt nach 19 Minuten ins Elfmeterschießen. Florian Hellstern hält einen Ball und Benny Buakshi, ganz cool, macht dann den entscheidenden Elfmeter rein. Richtig geil. Die Auslosung ist jetzt am 14., also wenn ihr das hört, heute am Freitag. Und ich bin gespannt, hoffentlich wieder ein Heimspiel für den VfB. Und ich bin gespannt, wer da kommt. Ich meine, das ist ja alles einfach nur Erfahrung für die Jungs und einfach nur Zubrot. Mainz ist relativ weit gekommen ja letztes Jahr. Und ja, richtig geil auf jeden Fall. Und in der Liga geht es am Samstag um 12.30 Uhr gegen 18.60 weiter. Das heißt, wenn ihr zum Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg geht, könntet ihr auch dieses Spiel mitnehmen gegen die A-Jugend von 1860. Und auch die U17 steigt jetzt endlich wieder in die Rückrunde ein und in die Hauptrundenliga am Freitag. Also heute Abend, wenn ihr das hört, um 18 Uhr geht's gegen den 1. FC Kaiserslautern. Unsere Leihspieler waren auch aktiv. Wu Yongchong hatte mal endlich mal wieder was zum Freuen. 4-0 gewann Union Berlin in Hoffenheim. Und Jong spielte durch und bereitete das 2-0 durch Ljubicic vor. Union ist das 13. mit 24 Punkten, sind da unten wieder ein bisschen raus. Jovo Milosevic war nicht im Kader als Partizan Belgrad. 0-0 bei Vojvodina Novi Sad spielte. Novi Sad ist ja also der ehemalige Verein von Milosevic, von dem er zum VfB wechselte. Da war er nicht im Kader, wie gesagt, ist vermutlich immer noch verletzt. Ich habe da keine Infos zu gefunden. Partizan ist Zweiter in der serbischen Liga. Juan Perea wurde nach 89 Minuten ausgewechselt, als Zürich 2-0 beim FC Winterthur gewann, und beim 1-2 von Zürich gegen St. Gallen wurde nach 67 Minuten ausgewechselt. Zürich ist mittlerweile auf den 8. Tabellenplatz abgerutscht in der Schweiz. Luca Pfeiffer und der KSC verlieren langsam aber sicher Boden im Aufstiegsrennen. 0-2 gegen Braunschweig, er wurde nach 82 Minuten eingewechselt, konnte aber im Ergebnis nichts mehr ändern. Karlsruhe ist jetzt 10. Und Silas schließlich dürfte mal wieder in der Liga auch ran. 6-0 ging es gegen Radnitsky Kragujevac aus. Nach 67 Minuten wurde er eingewechselt beim Stand von 6-0. Und Roter Stern ist Tabellenführer in der serbischen Liga. Soweit unsere Leihspieler. Und wir sind jetzt am Ende unserer Folge. Ich fand es sehr entspannt, mal nur über ein Spiel zu reden und dafür ein bisschen ausführlicher. Weil man ist dann doch immer ein bisschen zeitlich gestresst, wenn man dann noch ein Spiel zu besprechen hat. Deswegen, ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Janik, dir vielen Dank für deine Zeit heute Abend.
Sehr gerne. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Und uns bleibt noch zu sagen, registriert euch bei der DKMS. Geht wählen. Ihr könnt auch jetzt schon wählen gehen übrigens. Man kann sogar, glaube ich, Briefwahl vor Ort machen. Also man muss nichts abschicken. Man kann, glaube ich, sogar hingehen und wählen. Also geht auf jeden Fall wählen. Informiert euch über die sowohl die Bundestagswahl als auch die Kandidatinnen und Kandidaten bei der VfB Mitgliederversammlung. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder nach hoffentlich dem Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg. Danke für diese Woche dabei sein und tschüss.
Servus, ciao.